Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jasmin Spreer von Techo Nature.
Und ich bin Jakob von Trending Topics.
Und wir sprechen heute gemeinsam über das vergangene Jahr 2021, eine besondere Ausgabe für die letzte Jahreswoche.
Genau, im Doppelpack haben wir uns dafür entschieden, dass wir uns heute quasi gegenseitig interviewen, um auf 2021 zurückzublicken und auch auf 2022 in die Zukunft zu blicken. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir uns gegenseitig jetzt einfach mal Fragen stellen. Wir tun jetzt einfach mal so, als wenn wir die Oberexperten für alles sind. Und ich würde sagen, Jasmin, legen wir einfach mal gleich los. Stell mir einfach mal die erste Frage.
Oberexpertinnen meiner Stelle. Und ja, natürlich beginne ich an dieser Stelle. Und zwar mit einem ganz spannenden Thema, was ja 2021 uns alle bewegt hat, zumindest in speziellen Kreisen. Und zwar ging es um Krypto immer wieder. Es gab dort verschiedene Zusammenhänge, Spaßwährungen wie Dogecoin, Bitcoin Crash. Jakob, war 2021 das Kryptojahr überhaupt?
Also bisher absolut. Die Kurse sind so explodiert wie noch nie zuvor. Es gab so viel Investments in Krypto-Startups, in Krypto-Projekte wie nie zuvor. In Österreich hat man natürlich gejubelt über Bitpanda, kommt natürlich aus dem Krypto-Universum, ist zum Unicorn aufgestiegen. Und auch bei Trending Topics hat man es gesehen, die Leser haben uns mehr oder weniger die Berichte über die verschiedensten Krypto-Assets mehr oder weniger aus den Händen gerissen. Ordentliche Traffic-Peaks, wenn sich da was Neues getan hat. Ganz groß war natürlich auch der Coinbase-Börsengang im April oder Mai war das, auch gepaart mit einem Bitcoin-Allzeithoch damals und da ist so richtig die Post abgegangen. Und irgendwie muss man mittlerweile sagen, am Thema Krypto kommt irgendwie niemand mehr vorbei. Also ich habe kürzlich auch den Hansi Hansmann, den berühmten Business Angel, interviewt und der hat heuer auch sein erstes Investment in ein Krypto-Startup gemacht. Und er hat mir erzählt, vor 2 Jahren hat er sich noch gedacht, das Krypto-Thema, das wird an ihm vorbeigehen, er muss sich nicht damit beschäftigen, er kann das irgendwie aussitzen, aber 2021 hat er dann gesagt, es geht nicht mehr ohne und ist in diesen Markt eingestiegen. Also ja, absolutes Krypto-Jahr und wenn man sich so die Investments anschaut, die dieses Jahr passiert sind, in ganz viele Unternehmen, interessanterweise nicht nur USA, sondern halt auch sehr stark in Europa, da wird es einfach weitergehen 2022, da wird man noch ganz viel sehen. 2021 werden die Weichen gestellt für diese ganzen neuen großen Player und die nächsten Jahre werden ziemlich spannend.
Absolut, das hört sich extrem spannend an und es gibt ja jetzt auch auf einem Umweltbereich dort verschiedene Bewegungen von Climate Coin, Impact Coin. Also es ist tatsächlich wahrscheinlich einfach ein Trend, der an verschiedene Bereiche erreicht, selbst diejenigen, die man zunächst vielleicht gar nicht erwartet. Apropos Umwelt, willst du mir eine Frage stellen?
Absolut, ja. Also mich würde ja interessieren, also du schreibst ja bei Tech & Nature sehr, sehr viel über auch die große Politik und wie die so in den nächsten Jahren, Jahrzehnten das Energiethema regeln will. Und ich finde sehr, sehr spannend und auch sehr kontrovers, dass ja da im Raum steht, dass Atomenergie eine als grüne Energiequelle eingestuft werden soll. Jetzt habe ich immer bei Atomenergie so die Bilder von Fukushima und Tschernobyl im Kopf und denke mir, oh mein Gott, wie kann es nur sein, wie kann man da sich nur auch nur überlegen, dass das eine grüne Energiequelle sein sollte? Warum ist das so und wird das so kommen?
Also ich bin keine Wahrsagerin und werde den Blick in die Kristallkugel auch nicht wagen. Das ist mir zu heiß, aber es gibt natürlich Bewegungen, die sind dort nicht übersehbar und auf die können wir gerne eingehen. Grundsätzlich ist natürlich deine Einstellung und auch die Bilder, die du direkt damit verbindest, wenn du durch die Atomenergie hörst, nicht von ungefähr in Österreich, das einzige Land, wo ein Atomkraftwerk gebaut wurde, aber nie in Betrieb genommen. Natürlich ist man hierzulande da von vornherein schon ganz anders vorbelastet und vorgebildet als in anderen Ländern wie in Frankreich, wo einfach sehr viel aus der Atomkraft gewonnen wird. Und da sind wir auch schon bei dem Thema. Im Endeffekt geht es um die Klimakrise, es geht um die Energiewende. Wir müssen es schaffen, dass wir die Emissionen reduzieren bzw. keine Emissionen mehr verursachen. Wie können wir das machen? Momentan ist noch viel Energie abhängig von der Kohlekraft, vom Erdgas. Und da wird jetzt in einigen Ländern, also ich sagte es gerade schon, Frankreich ist da Spitzenreiter, aber auch Großbritannien haben jetzt in ihren Klimastrategien sozusagen die Energiegewinnung aus Atomkraft wieder entdeckt. Also sie war niemals weg in Frankreich speziell, aber trotzdem jetzt dieses Jahr wieder ganz extrem on top. Du hast es gerade schon gesagt, als grüne Investition, also mit der European Taxonomy soll es zum ersten Mal eine Einschätzung geben, welche Investitionen grün sind und welche es nicht sind. Und da ist immer noch in der Schwebe, ob Erdgas und auch Atomkraft als grün gewertet. Eigentlich sollte es eine Entscheidung geben am 22. Dezember. Die wurde wieder einmal vertagt ins nächste Jahr. Das heißt, wir wissen es immer noch nicht. Aber die Zeichen stehen ganz gut. Also es sind viele Länder, die sich inzwischen dafür aussprechen, dass sie als grüne Investition gewertet werden. Selbst Ursula von der Leyen hat den Zuspruch für die beiden Energiequellen deutlich gemacht. Und am Ende ist es schon nachvollziehbar. Es ist eine klimaneutrale Energiegewinnung. Das heißt, in der Theorie wird tatsächlich dort keine Emission verursacht. Das ist natürlich das absolute Argument für die Atomkraft. Demgegenüber steht natürlich, wir wissen immer noch nicht, wie die Endlagerung geschehen soll. Die Sicherheit ist immer noch ein Thema. Und daher gerade Länder wie Österreich, Deutschland stark dagegen, andere stark dafür. Ich hatte vor wenigen Wochen eine Podcast-Aufnahme mit dem Armand Collot von Clean Invest und der hat es am Ende zusammengefasst. Wahrscheinlich wird es an der Klausel Do Not Significant Harm scheitern, dass es als grüne Investition eingeschätzt wird. Aber gleichzeitig wird es auch nicht als gegenteilig eingeschätzt, sondern wahrscheinlich eher neutral bewertet sein. Also das wird sich zeigen. Vielleicht wissen wir es im Jänner. Mal sehen, wie weit die Entscheidungen noch vertagt werden. Wir werden es sehen.
Okay, ich bin gespannt. Du bleibst sicher dran und wir werden es dann lesen auf Tech and Nature.
Absolut.
Ob das dann wirklich durchgeht. Aber es scheint ja jetzt irgendwie schon so, dass viele Länder und sehr große Länder dafür sind. Also da gibt es schon triftige Gründe, dass das dann auch so
durchaus, es ist einfach die Sorge immer noch vor der Versorgungssicherheit. Erneuerbare Energien sind deutlich preiswerter, insbesondere Solarenergie ist inzwischen deutlich skaliert. Das heißt, es gibt da, was die Kostengründen betrifft und so, spricht alles für die erneuerbaren Energien. Aber natürlich gibt es einfach Zeiten, in denen die Erneuerbaren nicht möglich sind zu generieren. Und da die Speichertechnologien immer noch in der Entwicklung sind und es werden auch Fortschritte gemacht, aber noch sind sie einfach noch nicht so ausgereift, dass man sie tatsächlich in großem Maße entsprechend nutzen kann, wird die Atomkraft halt gesehen, dass man die Versorgungssicherheit aufrechterhält. Und dementsprechend gibt es viele Länder, die diese nicht aufgeben wollen.
Okay, na spannend. So, jetzt bist du wieder dran. Welche Frage hast du als Nummer zwei an mich?
Spannend. Ich habe gerade schon über Krypto gesprochen und ich bleibe erstmal ein bisschen in dem Bereich, aber es geht ein bisschen weiter. Und zwar geht es jetzt auch um NFTs und auch andere alternative Formen. Okay. Und die sind ja in den letzten Monaten so richtig in Fahrt gekommen. Also inzwischen gibt es auch Umweltschutzorganisationen, die NFTs generieren. Wir haben jetzt ein NFT generiert auf unserem neuen Magazin, auf dem Deckblatt. Also es ist gerade schon ein ziemliches Thema.
Absolut.
Ähnlich wie Krypto. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, dieses bekannte Anlagemodell, wo man normalerweise so sein Geld angelegt hat, um für die Zukunft abgesichert zu sein.
Zur Sparbuch
und so. Ja, ich gehe zur Bank und habe da alles sicher. Gibt es das noch oder wird das so langsam abgelöst durch NFTs, etc.?
Also das gibt es natürlich noch und ich glaube, der Großteil der Deutschen und der Österreicher, die haben immer noch ein Sparbuch oder haben irgendwie gelernt, dass man das vielleicht machen könnte. Aber was halt 2021 schon sehr stark gezeigt hat, ist irgendwie für viele junge Leute sind Crypto-Assets so der erste Berührungspunkt in ein Ding, wo ich investieren kann und dann habe ich einen Teil davon und dann kann ich mir anschauen, wie die Kurse sich bewegen. Und da ist man irgendwie so das erste Mal so in diesem Finanzthema drinnen und man hat ja gesehen, dass es jetzt ganz viele Neo-Broker gibt, wie sie heißen. Also in Österreich gibt es Bitpanda und in Deutschland gibt es Trade Republic und Scalable Capital und wie sie alle heißen. Und die bieten ja sehr, sehr einfachen Zugang via Smartphone in verschiedene Investmentmöglichkeiten. Also ich kann ja dort nicht nur in Bitcoin investieren, sondern ich kann dort auch Aktien kaufen. Also ich kann ja Tesla-Stocks kaufen.
Oder also ganz klassisch Aktien.
Ja, nicht nur, oder auch ETFs und das wird ja immer ausgebaut. Also da gibt es dann auch viele komplexere Finanzprodukte, Derivate, wo man sich auch die Finger verbrennen kann. Aber jedenfalls, der Zugang ist halt sehr, sehr einfach. Ich brauche eine Kreditkarte, ein Smartphone und dann kann ich eigentlich in alles, was auf dieser Welt irgendwie so handelbar ist, investieren. Und ich glaube, das wird halt sehr, sehr interessant für viele junge Leute. Und wenn man sich so die Großwetterlage anschaut, ist es ja auch interessant. Also wir haben ja mittlerweile eine sehr hohe Inflationsrate in der Eurozone, auch in den USA, das ist ja noch höher. Auf der anderen Seite für das berühmte Sparbuch, man kriegt keine Zinsen mehr oder es gibt mittlerweile sogar Negativzinsen. Das heißt, ich muss der Bank was zahlen, dass sie mein Geld aufbewahrt. Also quasi in so eine Art Verwahrungsgebühr, wenn man so will. Und da macht das ja relativ wenig Sinn, das Geld dort herumliegen zu lassen, wenn auf der anderen Seite Bitcoin und Ethereum stetig wachsen und wenn es interessante Aktien gibt, in die man investieren kann. Und für viele junge Leute ist das ja auch wichtig. Also die haben einen Bezug zu diesen ganzen Marken, die jetzt an der Börse handelbar sind und die finden das halt geil, wenn sie sich halt in so ein Stückchen von Tesla kaufen können. Und das machen halt auch immer mehr. Und das finde ich ist definitiv ein sehr, sehr wichtiger Trend, der halt gerade in Europa 2021 so wirklich angefangen hat, und das werden wir in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr sehen. Ja. Also es gibt in Österreich auch Startups, die geben Immobilien auf die Blockchain. Ja. Und jetzt kann man irgendwie als junger Mensch sich irgendwie keine Wohnung oder kein Haus kaufen, weil das kostet hunderttausende Euros, aber man kann sich ein Stückchen davon kaufen, ja, und die Blockchain ermöglicht das. Ne? Also es gibt ein Startup aus Graz, da kann ich 100 Euro, 150 Euro nehmen, um mir halt so ein kleines Teilchen von so einer Wohnung zu kaufen, und hoffentlich kriege ich dann quasi ein bisschen mehr Geld zurück, dadurch, dass halt die Mieteinnahmen dann wieder an die Leute, die diese Immobilientoken haben, ausgeschüttet werden. Also da werden viele neue Leute in dieses Finanzthema reinkommen, und das haben wir uns bei Trending Topics auch vorgenommen, dass wir da noch mehr in die Richtung gehen und dieses ganze Investing-Thema für unsere Leser noch besser aufbereiten werden.
Ja, absolut spannend und vor allen Dingen auch wichtig, dass es entsprechend auch einfach die Informationen dazu gibt, weil nur dann kann ich entsprechend auch die Entscheidung tätigen, die dann wichtig sind, um mein Geld sinnvoll anzulegen.
Absolut, ja. Also wir wollen schon irgendwie darüber hinausgehen, als nur darüber zu schreiben, dass Dogecoin jetzt wieder gestiegen ist, weil meines Erachtens, persönliche Meinung, Dogecoin ist wahrscheinlich nicht die beste Investition, die man machen kann. Es gibt sicher bessere.
Der Spaßcoin mit dem Shiba Inu ist nicht der beste Coin.
Tatsächlich, ja. Also es ist natürlich auch Ansichtssache. Da gibt es viele Verfechter, die pumpen das Ding ja ordentlich auf allen möglichen Kanälen. Aber man muss natürlich auch immer ein bisschen skeptisch sein, wenn sowas so durch die Decke geht, weil alles, was nach oben geht, geht irgendwann mal vielleicht wahrscheinlich auch wieder runter.
Okay, die eine Lebensweisheit auch noch auf den Weg gebracht. Möchtest du mich was fragen, lieber Jakob?
Ja, ich hätte eine generelle Frage, und zwar Klimakrise, da steckt das Wort Krise drinnen, und wenn ich mir so die Mainstream-Medien durchlese, es ist ja jeden Tag irgendwas anderes, also irgendwelche Gletscher schmelzen und irgendwo bricht Dürre und Feuer und Tod und Verderben aus. Aber gibt es nicht auch irgendwie positive Dinge zu berichten, was diesen Klimawandel angeht? Gibt es da nicht auch positive, gute Entwicklungen, die man auch mal hervorheben sollte?
Puh, es ist natürlich schwierig, und gute Entwicklungen im Klimawandel sind meistens schlecht für uns. Nein, also grundsätzlich muss man schon an der Stelle festhalten, also Klimakrise ist da, und das will man auch gar nicht beschönigen. Das wollen auch wir bei Techo Nature nicht. Es ist ganz wichtig, dass man die Fakten immer darstellt. Also heuer wurde ja auch der 6. Sachstandsbericht vom Weltklimarat veröffentlicht, vom IPCC. Und auch die haben deutlich gemacht, dass das 1,5-Grad-Ziel vielleicht in den 30er Jahren schon erreicht ist, dass der Klimawandel 100% menschgemacht ist, dass die Extremwetterereignisse wahrnehmen und dass auch keine Weltregion davor gefreit ist. Man kann nicht sagen, passiert nur im globalen Süden und das geht uns ja nichts an. Kann man nicht sagen, darf man nicht sagen, und das zeigen auch die Daten, dass es entsprechend anders ausschaut. Aber nichtsdestotrotz oder gerade deswegen, weil halt diese Datenlagen immer besser werden, weil es da verschiedene Veröffentlichungen zugibt, passiert ja einiges. Und natürlich gibt es UmweltschutzaktivistInnen, die immer wieder sagen, es ist zu langsam, und es gibt WissenschaftlerInnen, die sagen, es ist zu wenig und zu langsam. Aber zumindest Stück für Stück passieren dann doch Dinge, und dieses Jahr gab es da doch durchaus einige Entwicklungen. Die EU hat sich ja geeinigt, dass die Emissionen bis 2030 nun um 55% gegenüber 1990 gesenkt werden sollen. Das war ein Fortschritt, das war eine Erhöhung des Zieles bis 2030.
Ist das dieses Ready-for-55-Programm, oder?
Darauf will ich hinaus, ganz okay, genau, ja. Genau, richtig. Weil dazu wurde dann im Sommer ein neuer Maßnahmenkatalog veröffentlicht, in welchen novellierte oder neue Gesetzesvorschläge vorgeschlagen wurden, wie man dann dieses Ziel auch erreichen möchte. Und da waren schon interessante Punkte dabei. Also von einem Verbrennerverbot ab 2035 bis für eine Kerosinsteuer für innereuropäische Flüge oder auch Vorgaben für einen CO2-neutralen Bau von Gebäuden. Also da sind schon einige Punkte dabei, die sind ganz wichtig, und wenn die entsprechend jetzt dann in den nächsten Jahren, wahrscheinlich auch nächstes Jahr, entsprechend nachgeschärft werden, entsprechend ausgearbeitet werden, sind das wichtige Vorgaben, die es 2020 noch nicht gab. Also von daher kann man durchaus, es gibt Fortschritte, also es gibt immer berechtigte Kritik, dass es zu wenig sei, dass es zu langsam sei, durchaus, aber man darf es trotzdem nicht vergessen, es passiert ein wenig was. Und auch ganz wichtig, was dieses Jahr bekannt gegeben wurde, dass Länder wie Indien, Brasilien, Australien haben erstmals sich selber ein Klimaneutralitätsziel gesetzt, ein Netto-Null-Ziel, und das gab es 2020 auch noch nicht. Und natürlich kann man auch da wieder sagen, es ist zu lang hin. Indien beispielsweise will jetzt 2070 klimaneutral sein. Ist natürlich noch sehr viel Zeit hin und auch zu spät. Europa will es 2050 erreicht haben, andere Länder ebenfalls, Kontinente. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt zum ersten Mal Netto-Null-Ziele von solchen Ländern, die extrem viele Emissionen verursachen. Und das würde ich schon als positiv ansehen. Man muss nun natürlich sehen, wie diese Ziele auch umgesetzt werden, was für Maßnahmen gesetzt werden und ob es nicht am Ende nur im Rausch der COP26 ausgesprochen wurde und am Ende verpufft ist. Das dürfen wir nicht hoffen, das können wir nicht hoffen und da gibt es genug Aktivisten und auch in den verschiedenen Ländern, die da immer wieder pochen, immer wieder auf die Füße steigen und daran erinnern, ihr habt gesagt, also was bleibt nun von eurem Sager? Aber grundsätzlich finde ich es einfach ganz wichtig, dass man nicht nur in negativen Nachrichten verfällt, sondern auch darstellt, es gibt durchaus einige Lichtblicke. Ob sie reichen, werden wir sehen.
Absolut. Was ich auch sehr gerne mag, ist, wenn es eben diese Lichtblicke zwischendurch gibt. Kürzlich hast du ja, glaube ich, geschrieben, dass die Seeadler auch in Österreich sich wieder angesiedelt haben. Sowas liest man irgendwie auch gerne. Also es gibt ja nicht nur Tod und Verderben da draußen.
Absolut, absolut. Also ich meine, natürlich gibt es immer so kleinere Neuigkeiten. Das ist jetzt natürlich innerländisch in Österreich. Die Seeadler sind wieder zurück. Die waren vor wenigen Jahren im Endeffekt kurz vorm oder galten aus ausgestorben in Österreich. Und jetzt ist die Population wieder gesichert. Es gibt genug Brutpaare, die entsprechend die Population aufrechterhalten. Das sind einfach natürlich Neuigkeiten, die im Weltgeschehen verpuffen. Aber innerländisch für uns kurz vor Weihnachten, kurz vor Neujahr, ist es einfach schön zu hören. Es gibt doch positive Punkte.
Okay, die kleinen Erfolge, aber die braucht es natürlich auch.
Ja, die wollen wir mal nicht außer Acht lassen, weil sonst es passiert da dann doch einiges.
Ja, so, jetzt bist du wieder dran. Nächste Frage an mich, bitte.
Nachdem du, Jakob, mich im Endeffekt nach positiven Nachrichten gefragt hast, steige ich jetzt einfach mal in die Schiene ein. Ich möchte von dir auch was Positives hören. Ich meine, nicht, dass was du gesagt hast, vorher negativ war, aber wir bleiben trotzdem auf der Welle. Und zwar ist ja nun auch 2021 war jetzt wieder ein anstrengendes Jahr, insbesondere auch für Startups, für Unternehmer, weil es natürlich durch die Pandemie die Folgen, die Wirtschaft darunter gelitten hat. Aber trotzdem war es ja eigentlich kein schlechtes Jahr für die österreichische Startup-Welt. Ich habe da ja viele positive Meldungen gelesen und gehört die letzten Monate.
Es war sogar das beste Jahr aller Jahre, dieses 2021, weil es gab einfach so viele große Finanzierungsrunden in Österreich, wie auch in Europa, wie noch nie zuvor. In Österreich haben wir gejubelt natürlich, zwei neue Unicorns, Bitpanda, GoStudent, die haben wir, glaube ich, eh schon ohne Ende abgefeiert, auch bei uns in der ganzen Szene in ganz Österreich wurden die gefeiert. Aber wenn man sich auch das europaweit anschaut, also in Europa insgesamt wurden 2021 mehr als 100 Milliarden Euro in Startups und Scale-Ups investiert. Das Dreifache wie in den Jahren zuvor, also wirklich enorm viel mehr Geld. Und es sind fast 100 neue Unicorns in ganz Europa entstanden. Also in Österreich gibt es zwei, 98 andere, die gibt es noch in den anderen Ländern. Also enorm viel, das ist auch viel, viel mehr als in den Jahren zuvor. Das hat natürlich alles seine guten Gründe und die Corona-Krise hat viel damit zu tun, weil Investoren, die bevor die Krise ausgebrochen ist, vor allem in den USA, haben sehr, sehr viel Geld in ihre Fonds gesammelt und die müssen das Geld ausgeben. Ja. Und jetzt ist diese Krise gekommen und die hat, und das haben wir schon tausendmal gehört und gesagt, die hat diese Digitalisierung einfach beschleunigt. Und sie hat dafür unter anderem auch gesorgt, dass die Deals, die in Europa noch zu bekommen sind, sehr, sehr gut sind im Vergleich zu vor allem Silicon Valley. Also die US-Investoren sind draufgekommen, sie sollten da ganz stark in Europa investieren, weil da gibt es jetzt endlich viele Firmen, die einen Reifegrad erreicht haben, wo man mal 100 Millionen, 200 Millionen Euro reinstecken kann. Das ist halt wirklich flächendeckend passiert. Also absolutes Rekord, ja. Es gibt natürlich immer Kritiker, ich zähle mich auch ein wenig dazu, die sich das halt dann ein bisschen genauer anschauen und dann irgendwie aber auch finden können. Naja, also dieses ganze US-Geld kommt jetzt nach Europa, also Europa wird auch ein bisschen leer gekauft. Das kann man auch wieder relativieren, weil man kann sich diese Fonds dann im Detail wieder anschauen und dann kommt man drauf, da ist jetzt gar nicht nur US-Geld drin, sondern da ist wiederum auch Geld aus Pensionsfonds oder Versicherungen aus Europa wieder drinnen. Aber was man schon festhalten kann und muss, ist, so in den nächsten Jahren sollten die Europäer irgendwie die eigenen Unicorns vielleicht noch viel mehr selber finanzieren und nicht darauf warten, dass wieder die US-Investoren kommen und den ganzen Markt machen, sondern ja, ich glaube, das können wir selber auch.
Absolut, da bin ich von überzeugt und das ist, glaube ich, eine wichtige Nachricht jetzt gerade so für so einen Jahresausblicks-Podcast, dass man entsprechend diese Info mit auf den Weg gibt. Aber gibt es da spezielle Trends, die du auch in der Startup-Welt wahrnimmst, also bei diesen Unicorns, jetzt nicht in Österreich, sondern auch in Deutschland oder ähnliches, ist ja, weißt du, mein Kernthema, haben die Umwelt-Startups, die Green-Startups da, sind die da mit dabei oder schwächeln die noch?
Die sind auf jeden Fall mit dabei, also ich glaube, die große Zeit dieser Climate Tech, Green Tech, Sustainability, Startup, Skill-Ups, ich glaube, die kommt noch, weil jetzt 2020, 2021 die Investoren auch das erste Mal so wirklich gesagt haben, das sind zwei, also Sustainability, Climate Tech, Green Tech und auf der anderen Seite Crypto, das sind für sie die Top-Trends in den nächsten Jahren. Bisher war es natürlich so, dass in Europa zum Beispiel am stärksten in Fintech investiert worden ist. Also das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich Klarna oder auch N26 oder Revolut, diese Neobanks und diese Buy Now Pay Later-Dienste. Und da sind neue Riesen entstanden. Und jetzt sagen die Investoren, und in den nächsten Jahren setzen wir ganz, ganz stark auf eben Nachhaltigkeitsthemen auf der einen und auf Kryptothemen auf der anderen Seite. Und da wird man, glaube ich, noch ganz, ganz viel sehen. Ja. Und ich habe es ja ganz cool gefunden, dass du ja auch mehr oder weniger eines der führenden Startups in dem Bereich ja dieses Jahr interviewt hast, die Climeworks aus der Schweiz.
Aus der Schweiz.
Das ist ganz spannend, ja. Und das führt mich, glaube ich, zu meiner nächsten Frage auch gleich.
Das habe ich mir fast gedacht, genau. Ja.
Also ich finde das super faszinierend, also für die Hörerinnen, die es nicht kennen, Climeworks, die haben, also ich mache es jetzt mal ganz plump, die haben einen Staubsauger erfunden, der CO2 aus der Luft saugen kann. Und in Zusammenspiel mit einem anderen Startup aus Island, der ist ein Carbfix, können die dieses CO2, was da aus der Luft gesaugt wurde, in die Erde pumpen, also mehr oder weniger dort hingeben, wo es herkommt und dafür sorgen, dass das ja in der Erde verschwindet. Und ich glaube, wenn es ganz arg wird, dann kann man aus diesem CO2 Edelsteine formen. Okay, also das sind jetzt so die großen Visionen. Und jetzt meine Frage an dich, ist das die Zukunft? Ist dieses Carbon Capture and Storage, ist das ein cooles Thema oder ist da jetzt so viel Euphorie drum, dass es schon zu viel ist?
Puh, wie du es vorher schon auch schon gesagt hast, da wo viel Euphorie ist, ist auch viel Platz für Notwendigkeit, nochmal genauer hinzuschauen, und das würde ich in den Bereichen auch sagen. Grundsätzlich gibt es dort zwei Unterscheidungen, also es gibt dieses Carbon Capture and Storage, was du gesagt hast, das wäre jetzt, wenn ein Rauchfängeln des CO2 direkt abgeschieden wird, das heißt, es ist im Endeffekt nicht gesaugt, sondern abgeschieden und dann entsprechend gespeichert. Oder halt das, was Climeworks macht, das wird direkt aus der Atmosphäre abgeschieden, und um dann es dann entsprechend entweder zu speichern, also nicht in den Rauchfängen, sondern direkt aus der Luft, so ähnlich wie die Bäume es ja auch machen. Das ist das Direct Air Capture. Das macht Climeworks und die machen es recht erfolgreich, also sind wirklich Vorreiter in dem Bereich. Haben jetzt dieses Jahr auf Island, du hast es gerade ja schon gesagt, die größte Anlage bisher überhaupt gestartet. Orca nennt sie sich, ganz symbolisch, hat ja mal halt gleich dieses Animalische vor Augen irgendwie, und genau das passt dann halt auch so zu Island und überhaupt zu diesem futuristischen Thema. Und diese Anlage wird jetzt 4000 Tonnen CO2 aus der Luft abscheiden, jährlich.
Ist das viel?
Ja, es hört sich erstmal viel an und es ist die größte Menge, die bisher geht, aber es reicht natürlich noch nicht. Und da sind wir halt im Endeffekt schon genau bei dem Thema. Weil das größte Problem, was die Technologie momentan auch hat, sie ist erstens nicht skaliert und zweitens ist es noch unheimlich preisintensiv. Das heißt, ich habe mich, wie du mir ja schon sagtest, ich habe mich mit Christoph Beutler von Climeworks erst vor kurzem darüber unterhalten, habe ihn gefragt, wie sie denn preislich dastehen. Und er hat auch zu mir gesagt, bei Orca, das CO2, was dort abgeschieden wird, da liegen sie immer noch bei 600 € pro CO2-Tonne. Es ist natürlich somit preislich einfach noch viel zu teuer, als dass es dementsprechend wettbewerbsfähig wäre.
Vielleicht als ganz kurzen Vergleich, also 600 € die Tonne. Österreich führt ja nächstes Jahr einen CO2-Preis ein und da soll die Tonne ja 55 € oder 35 € kosten, oder? Also viel, viel weniger.
30 €.
Yeah. Viel, viel, viel weniger als diese 600 €, die
absolut. Ich meine, das ist dann wieder das andere Extreme, da kommen wir vielleicht später noch zu. Das ist dann sehr niedrig angesetzt für eine pro Tonne. Aber trotzdem ist es immer noch zu teuer und das ist das Problem bei der Technologie. Und es gibt dort verschiedene KritikerInnen, die dann sagen, es ist nichts ausskaliert, es ist zu teuer und es braucht natürlich unheimlich viel Energie, damit die Anlagen laufen. Das heißt, damit die Anlagen laufen, braucht es entsprechend genug erneuerbare Energien, damit es auch ein CO2-neutraler Prozess ist, weil das bringt mir ja nichts, wenn ich die wieder
das Kohlekraftwerk anschließe.
das ist dann eine never-ending story, wortwörtlich. Das machen wir nicht, aber grundsätzlich grundsätzlich ist dort die Entwicklung dabei und es ist festgehalten, es hat auch der Weltklimarat vor einigen Jahren in einem Sonderbericht festgehalten, es wird Negativemissionen brauchen. Das heißt, es werden Emissionen, die jetzt schon in der Atmosphäre sind, entnommen werden müssen, damit wir die Klimaziele erreichen können. Und damit, da sind dann halt solche Technologien sehr interessant. Das heißt, es ist momentan noch nicht so weit, dass man sagen kann, passt, ich stoppe alle Maßnahmen, ich mache weiter wie bisher. Die ziehen das ja nachher eh aus der Luft. Das wäre, als wenn ich einen Blumentopf runterschmeiße und sage, ich kann es ja nachher eh wieder aufsaugen. Das macht ja keinen Sinn.
Ja, verstehe.
Aber wenn die Emissionen reduziert sind, beziehungsweise wenn wir das Netto-Null-Ziel erreicht haben, das Net-Zero-Ziel, und dann noch weiter die Emissionen aus der Atmosphäre ziehen, um dann entsprechend dort, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Und von daher sagen auch Umweltschutzverbände, es macht grundsätzlich Sinn, dass diese Technologie erforscht wird, dass sie dann, wenn wir soweit sind, die entsprechend dann auch eingesetzt werden kann, um diese negativen Emissionen verursachen, also die Atmosphäre, also CO2 aus der Atmosphäre ziehen zu können. Aber es ist auf gar keinen Fall eine Ausrede dafür, jetzt nichts mehr zu machen. Und es ist auf jeden Fall noch nicht anwendbar. Das wird noch Jahre, Jahrzehnte dauern, bis wir da eine Wettbewerbsfähigkeit erreichen.
Okay, also ich lerne, bestehendes CO2 muss aus der Atmosphäre rausgefiltert werden oder ausgeschieden werden.
Abgeschieden.
Oh Gott, ja, genau, das ist das korrekte Wort. Auf der einen Seite, und man muss natürlich die neuen Emissionen reduzieren. Okay, also es braucht beides.
Absolut. Das gibt nicht entweder, also, oder. Es gab ja in Österreich da im Sommer auch die Diskussion, Verzicht oder neue Technologien, und es ist ein Und. Wir werden beides brauchen, höchstwahrscheinlich.
Mhm. Okay, na gut, super, dann hätten wir da auf jeden Fall mal, wissen wir mehr auf jeden Fall. Jetzt bist du dran wieder mit einer Frage.
Absolut, und du hast sozusagen jetzt den Blick in den Himmel geworfen und hast mich nach CO2 aus der Atmosphäre befragt, und deswegen befrage ich dich auch nach fast schon überirdischen Phänomenen, kann man fast so ausdrücken, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir blicken in andere Sphären, und zwar war ja dieses Jahr schon einiges los, also Weltalltourismus, die Milliardäre, die beschließen, basta, wir probieren was Neues aus, wir fliegen einfach mal aus Spaß und der Freude ins Weltall. Es gibt, ist die Rede von Metaverse. Sind das so Einzelentscheidungen, wo man sich sagt, ja passt, okay, der oder diejenige machen das, weil sie haben halt das Geld und die Zeit? Oder sind das zukunftsweisende Entscheidungen, von denen man in den nächsten Jahren noch mehr hören wird? Wie würdest du so das entscheiden, die aktuellen Entwicklungen?
Na, es gibt diesen schönen Spruch, der finde ich es immer wieder sehr, sehr treffend, der lautet folgenderweise: Die Zukunft ist bereits da, aber sie ist nur ungleich verteilt.
Und sehr treffend, ja.
Und also jetzt haben wir Elon Musk und Richard Branson und Jeff Bezos, und die bauen ihre Raketen und die fliegen damit ins All und fühlen sich dabei wahrscheinlich auch sehr toll. Aber es sind natürlich sehr, sehr, sehr wenige Leute, die sich das leisten können, die sich so ein Ticket leisten können. Und ich glaube, das Ziel von denen ist schon, und das wird halt immer unter diesem Schlagwort Demokratisierung der Raumfahrt, Demokratisierung von Space Tech genannt, aber ich glaube, die haben trotz all ihrer Kritikpunkte, die man da anbringen kann, glaube ich schon irgendwie das Ziel, dass da irgendwann mal sich das vielleicht nicht jeder, aber viele, viele Leute leisten können. Ja. Ob das dann auf unsere Klimaziele einzahlt, wage ich zu bezweifeln.
Ja, das sicher nicht.
Aber es ist auf jeden Fall ein Trend. Was man bei dem ganzen Thema übersieht, ist, das sind ja eigentlich so kleine Ausreißer in dieser Space-Tech-Industrie. Es geht ja derzeit weniger darum, da irgendwelche Weltraumtouristen in die Umlaufbahn zu schießen, sondern es geht darum, da viele Satelliten in Umlaufbahn zu bringen, Nanosatelliten, kleine Satelliten, die Daten in verschiedenster Art und Weise senden und empfangen. Da geht es um Echtzeit-Landkarten, da geht es um schnelles Internet in entlegenen Regionen, da geht es um die Überwachung von Lieferketten und so weiter. Also ich würde mal sagen, dieses Datenbusiness, was wir irgendwie auf der Erdoberfläche gewohnt sind, das wandert jetzt einfach da in den Orbit rauf, und diese ganzen Flugobjekte, die da abheben, die dienen natürlich in erster Linie dazu, dass da oben Satelliten um uns herum schwirren und einfach Daten sammeln und das möglichst in Echtzeit und auf der ganzen Welt verteilen.
Okay, dann vom Weltall ins Metaverse, was sagst du dazu?
Metaverse, ja, das ist wahrscheinlich eines der Unwörter des Jahres, würden zumindest einige sagen. Ich finde es ganz spannend. Mark Zuckerberg will am Metaverse mitbauen. Es gibt viele Crypto-Startups, Decentraland, The Sandbox zum Beispiel, die wollen auch Metaverse-Umgebungen schaffen. Die Grundidee ist, dass man so eine Art Second Life oder World of Warcraft hat, aber halt nicht von einem Anbieter, sondern dass das irgendwie allen miteinander gehört oder dass ich einen Teil in diesem Metaverse kaufen kann, also mir so eine Parzelle kaufen, um ein paar Token und das dann handeln kann und vielleicht ein virtuelles Haus draufstellen kann, meine virtuellen Kunstwerke in dieses Haus hineinhängen will. Man wird sehen, ob sich das durchsetzen wird, aber ich glaube, Metaverse hat jetzt einfach 2021 die Fantasie von vielen, vielen jungen Unternehmern geparkt, vor allem von einer Generation, die halt mit diesen ganzen Computerspielen aufgewachsen ist. Und ich meine, so Open-World-Computerspiele sind ja auch Metaverses. Also man kann natürlich Fortnite spielen und dort sich gegenseitig abknallen, aber man kann sich dort auch treffen und virtuell tanzen oder chatten oder es gab sogar riesen virtuelle Konzerte von Rappern in diesen Online-Umgebungen. Also diese Metaverses, die gibt es ja eigentlich schon. Und es ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, dass das dann auch wirklich bei der breiten Masse ankommt, dass das dann auch wir zwei, die das vielleicht noch nicht benutzt haben, verwenden, weil es einfach so zugänglich wird, weil Apple und Google und wie sie alle heißen, AR-Brillen und VR-Brillen günstig und sehr funktionstüchtig auf den Markt bringen. Und wir dann auch irgendeinen Use Case für uns finden. Vielleicht ist es nicht das sich gegenseitig abknallen oder ein Hip-Hop-Konzert besuchen, aber vielleicht ist es in der Arbeitsumgebung was. Wir sitzen jetzt alle größtenteils immer noch im Homeoffice und starren irgendwie so auf zweidimensionale Displays. Vielleicht ist es in ein paar Jahren so, dass wir für ein Online-Meeting uns VR-Brillen aufsetzen und uns dann in einer VR-Umgebung treffen. Also das sind alles so Überlegungen, die in diesem Metaverse mitschwingen. Es kann sein, dass dieses Hype-Wort, dieser Marketingbegriff in 6 Monaten niemanden mehr interessiert, aber die Themen VR, AR kommen und dass dahinter virtuelle Welten entstehen, ist, glaube ich, schon sehr fix. Also die größten Tech-Unternehmen auf diesem Planeten setzen auf den Trend und die haben, glaube ich, gute Gründe dafür.
Ja, eine absolut spannende Entwicklung. Ich meine, noch einmal ein Tool, um der Wirklichkeit zu entfliehen. Aber am Ende wahrscheinlich genau deswegen ja auch extrem gefragt. Und was meinst du? Zwar mehr ungefähr die Zahlen. In 5 Jahren, in 10 Jahren,
ich glaub, das
übernächstes
geht,
Jahr?
Ich glaube, das geht schneller, als man denkt. Also ich weiß von auch österreichischen Startups und Scale-Ups, die der AR-Brillenindustrie zuliefern. Die reden schon davon, dass 2022 neue Geräte kommen sollen. Jetzt weiß ich nicht konkret, ob das jetzt die Apple AR-Brille ist, aber das sind auch offene Geheimnisse in der Industrie, dass auch diese Riesenfirma an so einem Ding arbeitet. Also 2022, 2023 wird einmal diese erste diese neue Hardware-Generation kommen. Wenn die mal da ist und wirklich Hunderttausende, Millionen neue Menschen dann auch benutzen, dann gibt es dort auch einen App-Store drinnen, dann wird das interessanter für die Entwickler, die halt diese Metaverses, diese virtuellen Häuser, was auch immer bauen und so wird das in die Gänge kommen.
Ja, ich habe gerade gelesen oder vor einigen Tagen, dass es inzwischen ja auch schon sehr viel hohe Preise gibt für Grundstücke in diesen Metaverses, also ist es ja absolut real, wenn die Leute schon anfangen, da viel Geld zu investieren, um ihr eigenes virtuelles Grundstück zu erwerben.
Absolut, also das ist Realität, wobei da muss man auch immer dazu sagen, da wird ja in Crypto-Assets bezahlt, ja? Und das sind wahrscheinlich Leute, die sind schon sehr lange in diesem Crypto-Business dabei, das heißt, wenn die da mal so einen Ether bezahlen, um sich so ein Grundstück zu kaufen, dann fühlt sich das für die nicht aus, dass, als ob sie gerade 4.000 Euro für das Grundstück ausgegeben haben, sondern als ob sie ein paar Coins da wo eingeworfen haben, weil sie wahrscheinlich sehr viele davon haben. Also der Durchschnitts-User wird das nicht machen, aber es gibt definitiv Kryptoreiche da draußen, die sich sowas leisten wollen.
Sehr spannend. Dann schauen wir mal, ob wir uns da irgendwann auch zuzählen können.
Na gut, vom Metaverse wieder zurück in die österreichische beinharte Realität. 2021 hatte unsere gebeutelte Regierung eine ökosoziale Steuerreform an den Start gebracht. Die beinhaltet ja unter anderem CO2-Bepreisung, kommt dann 2022. Was ist da so dein Fazit? Du hast ja irrsinnig viel darüber berichtet. Wie ökosozial ist das wirklich und wie gut wird das für unsere Umwelt und für die Bekämpfung der Klimakrise am Ende sein?
Da streiten sich natürlich die Gemüter, beziehungsweise vor wenigen Wochen, Monaten haben sie sich extrem gestritten darüber. Und zu Recht, ich meine, es wird zum ersten Mal eine CO2-Bepreisung geben, aber die wird halt sehr niedrig sein. Also mit dem Einstiegspreis von 30 Euro pro Tonne ist das ein sehr, sehr niedriger Einstiegspreis. Und auch im europäischen Vergleich befindet sich Österreich da dann im unteren Rang. Also das ist von daher wieder wirklich sehr vorsichtig angesetzt, dieses Limit, was entsprechend zu Empörung auf Seiten von UmweltschutzaktivistInnen, aber auch von der Wirtschaft teilweise geführt hat. Also nicht von allen, das kann man nicht pauschalisieren. Es gab auch Zuspruch, aber es gab auch andere, die gesagt haben, es geht dadurch Innovationsbereitschaft verloren, weil es gibt Unternehmen natürlich in Österreich, die sich diesen neuen Branchen, den neuen Dienstleistungen, die entsprechend dann für Energiewende, für die Maßnahmen gegen die Klimakrise sich positionieren wollen. Und denen spielt so ein geringer CO2-Preis nicht in die Karten, wenn entsprechend dann kaum Bedarf da ist, sich tatsächlich zu verändern. Aber ich habe ein sehr interessantes Gespräch geführt diesbezüglich mit dem Klimaökonom Karl Steininger aus Graz. Und der hat einen sehr interessanten Punkt angebracht. Und ich glaube, genauso sollte man das eher betrachten. Der Anfang ist jetzt gesetzt. Das ist ein Werkzeug, das jetzt erstmals in Österreich dann ab Juli 2022 kommt. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt gilt es, das nachzuschärfen. Aber wenn es schon mal angesetzt ist, kann ich es immer noch fester drehen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Das ist positiv, dass in Österreich jetzt nächstes Jahr eine CO2-Bepreisung stattfinden wird für Unternehmen, die entsprechend klimaschädliche Rohstoffe wie Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas in Umlauf bringen. Das ist absolut positiv. Der Preis ist zu niedrig. Es ist fragwürdig, ob dadurch ein Lenkungseffekt eintritt. Jetzt gilt es nachzuschärfen, aber wenn einmal die Grundlagen da sind, dann kann ich eher nachschärfen, als wenn es nichts gibt. Natürlich ist es sehr negativ zu erwähnen, dass andere klimaschädliche Privilegien wie das Dieselprivileg und auch die Pendlerpauschale, die wurden leider nicht damit außer Kraft gesetzt. Das ist negativ und das wird zu Recht von allen bemängelt. Da kann man nur hoffen, dass es entsprechend dann nochmal Nachschärfungen gibt. Andere Sachen, es gibt den DK im Rahmen der Carbon Leakage-Verordnung, wird ja festgehalten sozusagen, dass Unternehmen, die besonders betroffen sind von der CO2-Bepreisung, dann entsprechend unterstützt werden. Aber sie müssen dann halt diese Einnahmen, die sie dann im Rahmen dieser Verordnung generieren, zumindest anteilsmäßig wieder in Klimaschutzmaßnahmen investieren. Und das ist dann wiederum positiv zu werden, dass diese gerade besonders emissionsreichen Unternehmen dann angehalten sind, dass sie, wenn sie schon davor verhindert werden, dass sie abwandern in Länder, in denen es halt nicht solche strengen oder überhaupt solche Regularien gibt. Sie werden im Land behalten, es geht die Wirtschaftskraft nicht verloren, aber sie müssen zumindest anteilsmäßig dann diese Einnahmen wieder in Klimaschutz investieren, sodass auf lange Sicht dann hoffentlich entsprechend dort auch wirklich eine Nutzen erzielt wird. Noch ist es ein kleines Paket, was hoffentlich groß wird.
Sagen wir es so. Okay, also es bleibt spannend. Das ist auch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich glaube, dieser CO2-Preis, der steigt ja dann auch über die Jahre.
Ganz genau, ganz genau. Es ist jetzt erst ein Startpreis und es ist dann angehalten, dass es entsprechend dann steigen wird und dann in einen nationalen Emissionshandel übergeht. Das heißt, es ist ein Beginn. Trotzdem hätte man da von vornherein stärker starten können. Also das ist auf jeden Fall festzuhalten. Aber man wird sehen, was sich da die nächsten Jahre noch kommt.
Absolut, ja. Und du wirst auf jeden Fall dranbleiben an dem Thema. Das ist ein besonders wichtiges, nehme
ich mal. Das ist es absolut. Also ich möchte mir natürlich nicht anmaßen zu sagen, welches Thema ist wichtig und welches nicht. Es sind alle wichtig, denn die Klimakrise ist ja universal. Aber auch das ist natürlich sehr spannend. Und es lohnt sich einfach dran zu bleiben. Vor allen Dingen, weil man halt gerade in diesem Jahr oftmals gelesen hat, in verschiedenen Studien, in verschiedenen Veröffentlichungen, Klimaschutz bedeutet nicht Einbuße, bedeutet nicht Schwächung der Wirtschaftskraft. Das kann ein sehr gutes Einstellungsmerkmal sein. Und jetzt werden sozusagen die Regularien immer fester. Es gibt immer mehr Voraussetzungen. Wer jetzt schon in Klimaschutz investiert, hat dann verschiedene Vorteile und Alleinstellungsmerkmale. Und dementsprechend sollte das auf jeden Fall, dieser Gedanke, Klimaschutz ist gleich schlecht fürs Business, ist veraltet.
Okay, na super. Na gut, jetzt haben wir eigentlich das ganze Jahr besprochen und gleichzeitig auch noch 2022 vorweggenommen, habe ich das Gefühl. Also es schaut so aus, als wüssten wir, in welche Richtung es weitergeht.
Eigentlich haben wir nicht nur 2022 vorausgenommen, wir haben uns die nächsten 10 Jahre schon angeschaut, gefühlt mit Direct Air Capture und Metaverse. Also ich finde, wir können jetzt erstmal 10 Jahre Pause machen, Jakob.
So ist es, ja. Genau. Für uns geht es auf jeden Fall ein spannendes Jahr zu Ende. Jetzt sind dann noch ein paar Feiertage angesagt, bis wir uns dann wieder 2022 mit dem Podcast melden. Ich glaube, das ist die letzte Folge für heuer. Schauen wir mal, ob noch einer dazwischen kommt. Einer der letzten auf jeden Fall.
Man weiß ja nie, was passiert. Das ist ja spannend, das bewegt sich so viel. Vielleicht kurzfristig sehen wir uns doch schneller wieder, als wir dachten.
Absolut. Na gut, Jasmin, jedenfalls, es war mir eine Ehre, dass wir das quasi auch als Premiere das erste Mal miteinander gemacht haben. Sollten wir fortsetzen nächstes Jahr, würde ich mal sagen, so in der Doppelkonferenz. Macht auch mal Spaß.
Es war mir eine große Freude, dass wir das miteinander gemacht haben. Es war ein sehr interessantes Gespräch und es ist auch besonders interessant, glaube ich, auch für unsere HörerInnen, weil wir teilweise ja verschiedene Richtungen bedienen. Ich bin halt die Klimagesprächspartnerin.
Genau, ich bin der Crypto-Nerd oder
so. Ganz genau, ja. Und jetzt treffen wir hier aufeinander und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das zeigt sich in beiden Welten, dass es immer mehr zusammenwächst und so wachsen wir auch zusammen.
So ist es. Na gut, das waren schöne Schlussworte. Jasmin, vielen Dank und ja, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von unserer Seite. Ich bin der Jakob von Trending Topics.
Ich bin Jasmin und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bis dann.